Unsere nächste Veranstaltung. Die widmet sich dem Thema des rechten Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 in Halle. Und es wird auch darum gehen, dass es einen Anschlag, einen rechten Anschlag 2016 am OEZ, am Olympischen Einkaufszentrum in München gab. Wir freuen uns sehr, unsere Gäste auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wir kennen sie schon sehr, sehr lange. Sie waren mit seit dem ersten Content, den es gibt. Und waren zum Beispiel auch 2016 rund um den NSU-Tribunal mit dabei. Seit einem Jahr, also nicht alle, ein Teil davon. Und seit einem Jahr gibt es eine neue Initiative, die nennt sich Initiative Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen. Und ihr seid hier für diese Veranstaltung, solidarische Bündnisse mit unserer Initiative. Wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr angereist seid. Applaus. Die Veranstaltung wird ein bisschen anders stattfinden, als sie geplant war. Das werdet ihr einerseits am Bühnenaufbau sehen und andererseits wird dazu auch noch kurz etwas gesagt werden. Und wir möchten auch noch mal darauf hinweisen, wir gehen jetzt von einem sehr körperlichen Programmpunkt über in einen, der sehr oder ein bisschen mehr diskussionshaltiger ist. Und wir wünschen uns für diesen Teil des Tages, dass es eine wohlwollende und respektvolle Atmosphäre miteinander gibt und dass alle aufeinander achten. Ganz viel Spaß und the stage is yours.
Augenscheinnahme des Videos der Überwachungskamera der Synagoge. Das stumme Video wird abgespielt. Zu sehen ist ein Auto, das anhält. Der Angeklagte steigt aus, holt Sachen aus dem Auto und verschwindet danach aus dem Bild. Wenig später lässt der Angeklagte etwas fallen. Seine Füße sind wieder im Bild zu sehen. Der Angeklagte schießt auf Jana L., die daraufhin stürzt. Ein weißer Lieferwagen fährt am leblosen Körper vorbei, hält und schaltet Warnblinker an. Der Angeklagte läuft zurück zum Auto. Der Lieferwagen fährt weiter. Der Angeklagte schießt mehrfach auf die Tür und versucht, die Tür einzutreten. Mehrere Autos fahren vorbei. Der Angeklagte versucht, die Fahrertür des Autos zu öffnen. Diese ist durch den leblosen Körper von Jana L. versperrt. Der Angeklagte wirft einen Gegenstand und ein weiteres Auto fährt vorbei. Er wirft weitere Gegenstände. Personen kommen und schauen auf den am Boden liegenden Körper. Drei Personen beugen sich nach vorn. Eine Person kommt aus dem Nachbarhaus, redet mit den drei Personen, gestikulierend. Mehrere Autos fahren am leblosen Körper vorbei. Ein Polizeiauto erscheint. Eine Polizistin schickt Leute weg. Das Auto des Angeklagten fährt mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg an der Synagoge, der Polizei und dem leblosen Körper vorbei. Im Gerichtssaal schüttelt eine Nebenklägerin immer wieder den Kopf. Der Angeklagte starrt auf den Bildschirm.
Am 9. Oktober 2019, Yom Kippur 5780, griff in Halle an der Saale um die Mittagszeit ein rechtsterroristischer Attentäter die Synagoge im Paulusviertel an. Die jüdisch-orthodoxe Gemeinde in Halle erhielt aus Anlass des höchsten jüdischen Feiertags Besuch von außerhalb, aus Berlin, Hamburg und anderen Orten. Deshalb waren hier mehr Menschen als sonst, ungefähr 50. Kurz vor der Tat eröffnete der Täter einen Livestream, um möglichst viele Menschen zu motivieren, es ihm gleich zu tun. Er wurde später in den Medien als gesellschaftlich vereinsamt beschrieben, aber in Wahrheit bewegte er sich in einem virtuellen rechten Netzwerk, das sich weltweit auf Imageboards organisiert. Er begann sein Video mit antisemitischen Aussagen und er bezog sich dabei auf die Attentate von 2011 in Utøya in Norwegen und 2014 in Isla Vista in Kalifornien. Rechte Terrorakte, die wie die Tat von Halle getrieben waren von der antisemitischen Verschwörungserzählung des großen Austauschs. Diese Erzählung verdeutlicht, wie antisemitischer, rassistischer und misogyner Hass in der rechten Ideologie zusammengehen. Geheime Kräfte, nämlich Juden, hätten angeblich den Feminismus erfunden, um den weißen westlichen Mann zu schwächen, die Geburtenraten der westlichen Welt zu senken und so Masseneinwanderung aus islamischen Ländern zu ermöglichen. Antisemitische Verschwörungsmythen über die, die die Welt regieren, nach denen der Jude der zentrale Akteur moderner Verderbnis sein, reichen zurück bis in die Geschichte des christlichen Antijudaismus. Der Täter von Halle war überzeugter Antisemit. Im Gerichtsprozess erklärte er später erneut, alle jüdischen Menschen umbringen zu wollen, auch alte Menschen, auch Kinder.
Und so versuchte er zu Beginn seiner Tat, mit Handgranaten und Schusswaffen in die Synagoge einzudringen, um alle dort Betenden zu ermorden. Nur eine verriegelte, massive Tür verhinderte das Attentat. Der Täter wandte sich schließlich ab, um vor der Tür auf PassantInnen, vor allem auf Frauen, zu zielen. Auch in seinem Videomanifest wird die misogyne Gesinnung deutlich, die sich in der rechten Ideologie mit dem Antisemitismus und dem Rassismus eben verbindet. Er erschoss Jana L. Im Anschluss setzte er sich in sein Auto und fuhr zum naheliegenden Bistro Kiezdöner, um rassistische Morde zu begehen. Er erschoss Kevin Schwarze, der dort seine Mittagspause machte. Die Besitzer des Kiezdöner ist mit Tekin, erzählt später, ich war zwei Straßen weiter etwas einkaufen. Da bekam ich einen Anruf von meinem Bruder, dass der Laden angegriffen wird mit Waffen und Bomben. Ich bin zurückgerannt. Der Täter war noch da, auf der Straße. Etwa 150 Meter vor dem Laden habe ich gemerkt, dass ein Schuss an mir vorbeiknallt. Ich habe mich hinter einem Auto versteckt und gesehen, wie die Polizei und der Täter sich eine Schießerei lieferten. Als ich am Ende in den Laden kam, lag ein Mann tot hinter dem Getränkekühlschrank. Unser Kunde Kevin. Das war der grausamste Tag meines Lebens. Auf seiner Flucht aus der Stadt versuchte der Täter dann, den schwarzen Passanten Aftaks I zu überfahren. Er fuhr weiter in den nahegelegenen Ort Widersdorf, um dort von einem Paar, Dagmar M. und Jens Z., ein Fluchtauto zu erpressen. Sie verweigerten dies, der Attentäter schoss beide an. Er wurde später an einer Baustelle von der Polizei gestellt.
Am 21. Juli 2020, ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag, fand der Strafprozess gegen den Täter in Magdeburg statt. Die Verhandlung dauerte 5 Monate und endete am 21. Dezember 2020 mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Mit dem Urteil wurde die Tat gegen alle in der Synagoge anwesenden Menschen als versuchter Mord bestraft. Das war wichtig, denn die Generalstaatsanwaltschaft hatte den Angriff auf die Synagoge zunächst nicht als versuchten Mord eingestuft. Das Urteil der Richterin würdigte auch die Getöteten Jana L. und Kevin Schwarze und die Last, die ihre Angehörigen tragen. Doch nicht alle Betroffenen wurden als Opfer anerkannt. Ismet Tekin, von dem wir gerade schon gehört haben, der vor dem Kiezdöner in den Schusswechsel geriet, und auch der schwarze Passant Aftaks L., den der Täter fast überfahren hatte, wurden vom Gericht nicht als Opfer eines versuchten rassistischen Mordes anerkannt. Das Urteil nannte auch keine Bezüge zum internationalen Rechtsterrorismus. Auch deswegen nennen einige Nebenklägerinnen es ein mutloses und entpolitisierendes Urteil. An dem Verfahren waren 45 Nebenklägerinnen beteiligt. Sie prägten die öffentliche Wahrnehmung des Prozesses entscheidend und trugen dazu bei, dass Motive, Hintergründe und die Folgen der Tat beleuchtet wurden. Im Prozess waren die Menschen aus der Synagoge von Anfang an aufgestanden und sagten, wir wollen sprechen. Beim NSU-Prozess in München war das noch anders gewesen. Die Betroffenen wurden dort im Verfahren selbst an den Rand gedrängt, ihre Stimmen vom Gericht ignoriert und unterdrückt. Das war im Halle-Prozess ganz anders. Unvergessen sind die Aussagen mehrerer Synagogenbesucherinnen darüber, wie ihr Erleben des Anschlags die Geschichte ihrer Großeltern aufrief, die die Shoah überlebt hatten. Ezra W. sang ein Lied in jiddischer Sprache. Er sang es für seine Angehörigen, die nie eine Möglichkeit gehabt hatten, vor einem deutschen Gericht gegen die an ihnen begangenen Verbrechen der Nazis zu klagen. Das ermutigte auch die anderen Betroffenen des Anschlags. Sie sprachen darüber, wie das Attentat und die anschließende unwürdige Behandlung durch die Polizei zu Schmerz und Retraumatisierung geführt hatten. Andere sprachen von ihrer Einwanderungsgeschichte in den 1990er Jahren und wie sie nach Halle gekommen waren. Die Beiträge waren selbstbewusst, jüdisch, politisch, religiös und antirassistisch. Sie waren voller Anteilnahme für alle Getöteten und Verletzten. Außerhalb des Gerichtssaals wurde der Prozess von solidarischen Gruppen und Menschen begleitet, die die Stimmen der Nebenklägerin verbreiteten. Ein besonderer Erfolg ist auch, dass viele Medien die Forderungen der Nebenklägerin übernahmen, dem Täter keine Bühne zu geben und auch seinen Namen nicht zu nennen. Viele Nebenklägerinnen benannten in ihren Abschlussplädoyers die antisemitische, rassistische und misogyne Dimension des Anschlags und forderten eine Anerkennung aller Opfer. So entstand bereits im Gerichtssaal Solidarität. Wie wichtig diese solidarischen Bündnisse nach dem Anschlag waren und bis heute sind, zeigt eine Aussage von einer jüdischen Überlebenden im Prozess, die wir euch jetzt noch vorspielen.
Vierundzwanzigster Verhandlungstag, 8. Dezember 2020. Schlusswort von Anastasia Pletukina, Nebenklägerin im Tatkomplex Synagoge.
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Richterinnen und Richter, Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage, Betroffene, sehr geehrte VertreterInnen der Öffentlichkeit. Wir haben den Anschlag überlebt und haben noch Monate danach das Adrenalin in unseren Adern gespürt, das immer wieder mich persönlich dazu getrieben hat, lauthals zu schreien. Uns zermürbst du nicht, verfluchter Antisemitismus. Wir gehen stärker daraus, als wir davor waren. Dann, untereinander, waren es die gängigen Fragen. Und wie sieht es aus mit den Panikattacken? Ist es immer noch schwer, an engen Plätzen zu sein? Kannst du inzwischen gut schlafen? Hast du schon eine gute Therapeutin oder einen Therapeuten gefunden? Passt du denn auch gut auf dich auf? Zusammen haben wir geschwiegen und gelegentlich zusammen schweigend geweint. Ich habe beobachtet, wie es für einige Betroffene und auch für mich persönlich schwer wurde, mit Freundinnen und Freunden und auch mit den Eltern über die Geschehnisse vom 9. Oktober zu reden. Am meisten verstörend fand ich den Versuch, viele meiner Bekannten so zu tun, als ob der Anschlag sich nicht ereignet hätte oder er nicht etwas war, was Menschen mit echtem Leben, echten Plänen für die Zukunft betroffen hat. Irgendwann wurde mir klar, dass es die Angst ist, die diese Menschen stumm macht. Angst zu fühlen, Angst zu fragen, Angst zu hinterfragen. Sich, die eigene Familiengeschichte, die Gesellschaft und das berühmte Nie wieder. Ist das Nie wieder zu einem schon wieder mutiert, während wir geschlafen haben?
Das war der Einstieg in unseren Workshop oder unsere Diskussion mit euch heute mit dem Titel Solidarische Bündnisse mit einem Fragezeichen 5 Jahre nach dem rechten Terroranschlag in Halle. Wir, das ist die Initiative Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen, also ein Teil der Initiative, die heute hier oben sitzen. Und wir freuen uns, dass ihr heute da seid, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und auch wenn das ein hartes Thema ist für ein Festival und Sonne und alles. Genau, wir sind eine Initiative, es wurde schon am Anfang gesagt, die sich vor etwa einem Jahr gegründet hat oder irgendwie sozusagen ein politischer Zusammenhang von Menschen, die festgestellt haben, dass das Gedenken, also wir wohnen in Berlin, muss ich dazu sagen, und wir haben festgestellt, dass das Gedenken an den rechtsterroristischen Anschlag in Halle, der eben am 9. Oktober 2019 stattgefunden hat, dass das Gedenken in Berlin zumindest und auch in vielen anderen Städten bundesweit recht klein immer geblieben ist und dass es ein kleines Thema oder wenig Thema innerhalb von so linken Strukturen war. Das war unsere Wahrnehmung. Und daraufhin haben wir gesagt, wir wollen das gerne ändern, wir wollen das mehr zum Thema machen innerhalb der Linken und wollen anlässlich des 5. Jahrestags, der dieses Jahr ist, eine Gedenkkundgebung in Berlin organisieren. Wir sind im Gespräch mit der Soli-Gruppe 9. Oktober, einer Vernetzung von Überlebenden des Anschlags und UnterstützerInnen und auch der Initiative Teekiez von dem Ort, vom Kiezdöner, der jetzt eben Teekiez heißt und so ein Begegnungsort ist. Genau, und wir sind mit dem im Austausch, wollen gemeinsam mit denen sozusagen in Absprache auch, was in Halle passiert an dem Tag, unsere Kundgebung in Berlin organisieren und wollten wir gerne nutzen, um das bekannter zu machen über den Anschlag, den nochmal mehr ins Bewusstsein zu holen und genau auch schon mal auf die Tage, den Jahrestag in diesem Jahr hinzuweisen. Wir hatten eine erste Veranstaltung im Dezember letzten Jahres, am 20.12. Im Hau in Berlin, in einem Theater dort, und das war anlässlich des vierten Jahrestags des Prozessendes vom Halle-Prozess, wo wir sozusagen gemeinsam mit Naomi Henkel-Gümbel und Ismet Tekin, beide Überlebende des Anschlags, und Kathi Lang, einer Nebenklageanwältin, und Caro Keller von NSU Watch diskutiert haben, was sozusagen 4 Jahre nach dem Prozessende der Stand ist, wer sozusagen von der gesellschaftlichen, politischen Aufarbeitung, Nachwirkung dieses Tages. Genau, und wollen eben heute nochmal schauen, welche Formen von Solidarität gibt es da eigentlich und was sind auch Brüche von dieser Solidarität. Nach dem Anschlag oder während des Prozesses, das habt ihr gerade auch schon in dem Film mitgehört, haben die Überlebenden und NebenklägerInnen an vielen Stellen immer Bezug genommen auf die Verschränkungen, die es bei diesem Anschlag gab, auf den antisemitischen, rassistischen und misogynen oder die antisemitische, rassistische, misogyne Ideologie des Attentäters und der Menschen, die davon betroffen sind. Und es gab vielfältige solidarische Bezugnahmen. Naomi Henkel-Gümbel hat in ihrem Abschlussstatement den Satz gesagt, der auch sozusagen bekannt geworden ist. Sie hat gesagt: Wir haben einander zugehört und sind näher zusammengerückt. Wir haben Allianzen gebildet und stehen füreinander ein. Was aus dem Elend dieses Tages erwuchs, ist Solidarität. Schon anschließend an den, also sozusagen Folge vom Anschlag in Halle, aber auch in Hanau und auch schon sozusagen im Zusammenhang mit den Folgen des Aufarbeitung des NSU, ist die Forderung Say Their Names immer mehr zu einer gemeinsamen Forderung geworden. Das heißt, eine Forderung, dass Betroffene im Mittelpunkt des Gedenkens und der Erinnerung stehen und eben nicht der Täter, die Täter von solchen rassistischen, rechtsterroristischen Anschlägen, antisemitischen Anschlägen. Und das ist ein Einsetzen für Formen des von Betroffenen bestimmten, selbstorganisierten und solidarischen Gedenkens, was sich eben auch in Halle und in Hanau zeigt, und wo es eben verschiedene Bezugnahmen und Schnittmengen und auch gemeinsame Kämpfe gibt und gab. Ein Jahr nach dem Anschlag war der Tilkitz der Ort, der eben, wo Kevin Schwarze ermordet wurde, also der damalige Kiezdöner, in großen finanziellen Schwierigkeiten, und daraufhin hat die Jüdische Studierendenunion einen Spendenaufruf gestartet und Geld gesammelt, um diesen Raum zu erhalten. Und noch weitere Beispiele für diese solidarischen Bündnisse: Naomi Henke-Gümbel und Nefros Duman von der Initiative 12. Februar in Hanau haben beispielsweise am 18. April 2021 gemeinsam die Möllner Rede im Exil gehalten. Die Möllner Rede im Exil, die sozusagen an das Gedenken oder zum Gedenken an Yeliz Arslan, Bahida Arslan und Ayşe Yılmaz, die bei einem rassistischen Brandanschlag in Mölln 1992 ermordet wurden. Carsten Lissau ist der Vater des ermordeten Kevin Schwarze, hat beispielsweise in diesem Jahr beim Gedenken in Hanau am 17.02. eine Rede gehalten. Und Carsten Lissau sozusagen ist eine Person, die wirklich nicht aus so einer linken Szene kommt, sondern eben großer Fan des Halle FC ist, politisch nicht links positioniert ist. Und trotzdem haben da solidarische Bündnisse gewirkt und sind entstanden in den letzten Jahren.
Ja, und vielleicht habt ihr euch mittlerweile schon gefragt, was es eigentlich mit diesen vier leeren Stühlen auf sich hat, die hier recht prominent auf der Bühne stehen. Die vier Stühle stehen für vier Menschen, die mit uns gemeinsam diesen Workshop vorbereitet haben, die mit uns eigentlich gemeinsam hier wären und die jetzt nicht hier sein wollen, nicht hier sein können. Naomi Henke-Gümbel, Rachel, Ismet Tekin und Nathan sind das. Drei von ihnen waren in Halle am Tag des Anschlags. Sie waren in der Synagoge bzw. beim Kiezdöner-Imbiss. Und sie haben seitdem für die Erinnerung an diesen Anschlag gekämpft. Sie waren in den solidarischen Bündnissen aktiv, die gerade erwähnt wurden. Ihre Namen fielen da auch teilweise schon. Das heißt, sie haben sich mit Überlebenden rechten Terrors vernetzt und sie haben immer versucht, Rassismus und Antisemitismus gemeinsam zu thematisieren und gemeinsam zu bekämpfen. Und wir müssen und möchten jetzt darüber sprechen, warum sie nicht hier auf dieser Fusion sein können und warum der Kulturkosmos sie durch seine Positionierung ausgeladen hat. Wir haben dazu etwas mitgebracht von den beiden, aber von den drei, von zweien, von den vieren, aber wir möchten jetzt auch noch mal kurz über den Kulturkosmos sprechen hier auf der Fusion.
Ja, vielleicht vorab die Frage an euch alle, dass wir ungefähr eine Einschätzung haben. Wer hat denn die Statements, die Newsletter der Fusion des Kulturkosmos gelesen? Okay, da sind ja einige dabei. Dann erinnert ihr euch wahrscheinlich an den Newsletter aus dem Februar. Und für alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, haben wir auch nochmal Ausschnitte daraus. Der Kulturkosmos hatte da in einem Statement Aussagen formuliert, auf deren Basis die vier gekommen wären und zugesagt hatten. Aussagen, die Solidarität ausgedrückt haben. Wir haben sie hier vor uns. Wir wissen, dass die Mehrheit der internationalen KünstlerInnen, die auf der kommenden Fusion spielen werden, genau wie wir, ein klares Solidaritätsverhältnis zum Kampf der PalästinenserInnen für ihre Freiheit haben und klar gegen den Krieg Israels in Gaza stehen. Wir erwarten aber bei aller Solidarität für die palästinensische Sache, dass das Existenzrecht Israels unbestreitbar ist, unstreitbar ist. Dies ist für uns keine deutsche Besonderheit angesichts unserer Geschichte, sondern eine universelle und unverhandelbare Position. Wer das Existenzrecht Israels leugnet, hat bei uns auf der Fusion nichts verloren und sollte besser gar nicht erst kommen. Weiter hieß es, die Hamas ist mit ihrer klerikal-faschistischen politischen Agenda ein erklärter Feind der freiheitlichen, diversen und offenen Gesellschaft, für die wir kämpfen und wie wir sie feiern. Sie ist ein Feind von fast allen Werten, für die die Fusion steht. Sie sind ein korruptes, radikal-islamistisches Regime, welches im Namen der Religion mordet, die PalästinenserInnen in Gaza seit 16 Jahren gewaltsam regiert und ausbeutet und ohne jeglichen Skrupel verheizt. Sie will erklärtermaßen Israel vernichten. Sie hat ganz gezielt das Supernova-Festival angegriffen und mehr als 260 Feiernde brutal ermordet und viele grausam entführt. Wer die Hamas trotz dieses Wissens feiert, feiert nicht mit uns. Wer die Fusion als politische Kampfzone versteht und sie unter Missachtung unserer wenigen No-Gos für destruktiven politischen Aktionismus nutzen will, ist nicht willkommen. Wir verwehren uns einer Funktionalisierung des Fusion Festivals zu einem Ort, an dem dogmatische Positionen konfrontativ ausgetragen werden. Auf der Basis dieses Statements haben, wie gesagt, unsere Gäste aus Halle, Berlin und Tel Aviv die Einladung angenommen, mit uns und euch über solidarische Bündnisse nach dem 9. Oktober 2019 und nach dem 7. Oktober 2023 zu sprechen.
Und es gab nach diesem ersten Statement den sogenannten Nachschlag, also sozusagen nochmal eine Reaktion, Erweiterung dieses Statements im Mai diesen Jahres. Und in dem ein Teil dieser im ersten Statement formulierten roten Linien in Frage gestellt, zurückgenommen wurden. Das wollen wir jetzt gar nicht so intensiv ausführen, aber sozusagen nochmal auf zwei oder so ein paar zentrale Punkte verweisen. Das eine ist, dass Sie in dem Nachschlag sozusagen die neue rote Linie einführen, die sozusagen das Sprechen über Israel und die Politik Israels als Apartheid und Genozid formuliert und legitimiert und damit sozusagen alle, die das nicht so benennen, also die sozusagen im Zusammenhang mit der Politik Israels in Palästina-Gaza nicht von Genozid und Apartheid sprechen, jenseits der roten Linie bezeichnen, also jenseits derjenigen, die hier willkommen sind in einem auch politischen Raum. Und die rote Linie, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werden darf, wurde im Nachschlag in Frage gestellt. Und damit eben auch die Existenz des einzigsten jüdischen Staates in der Welt und eines Ort, also eines Staates, der für viele Juden und Jüdinnen eben tatsächlich ein potenziell sicherer Ort ist. Und dieses Existenzrecht oder die Nicht-Infragestellung des Existenzrechts wurde als deutsche Befindlichkeit bezeichnet, was sozusagen diese ganze, genau, alle historischen Kontexte tatsächlich relativiert und eben zu Befindlichkeiten macht. Und aus unserer Perspektive zeigt eben dieser Nachschlag, dass Antisemitismus als ein Problem und als Erfahrung von Betroffenen unsichtbar gemacht wird, relativiert wird, was eben Konsequenzen hat. Und das wollen wir euch gerne noch das Statement von Nathan und Naomi, zwei Überlebenden des Anschlags in Halle, vorlesen, was sie uns mitgegeben haben, dass wir es hier verlesen, um sozusagen, weil sie nicht hier sein können, aber damit ihre Stimmen und ihre Perspektiven hier auch wahrnehmbar sind.
Genau, das Statement hat uns relativ kurzfristig noch erreicht und wir haben das jetzt auch redaktionell nicht verändert, sondern lesen das so, wie sie es uns geschickt haben. Statement zum Statement zum Statement oder die roten Linien des Antisemitismus. Die jüngsten Äußerungen des Fusion Festivals des Kulturkosmos sind ein bedauerlicher Rückschritt und für uns ein klares Zeichen dafür, dass der KUKO sich antijüdischem Druck gebeugt hat. Indem das zweite Statement die Fantasien von Apartheid und Genozid auf Israel projiziert, greift das antisemitische Topoi auf und fördert eine einseitige und auch feindselige Sichtweise. Es ist merkwürdig liberalistisch, dass der KUKO in diesem neuen Statement nur noch von Meinungen spricht. Diese Haltung zeigt deutlich, dass sich der KUKO aus der Affäre zieht. Die Fusion war für uns einst ein Ort der Inklusion und des kulturellen Austauschs, doch nun macht sie sich zum Handlanger einer anti-israelischen Agenda. Die Anerkennung von Israels Existenzrecht wird als problematisch dargestellt und die Forderung nach einem palästinensischen Staat als Grund für den Ausschluss jüdischer Stimmen missbraucht. Der Befreiungsnationalismus, der in dem Statement mitschwingt, und das Geraune aller Man darf ja nichts mehr, finden wir gefährlich und unverantwortlich.
Die Fusion hat somit nicht nur das Vertrauen vieler verloren, sondern sich auch als ein weiterer Ort etabliert, der das Leben von Jüdinnen und Juden schwer macht und antisemitische Ansichten salonfähig macht. Es ist an der Zeit, dass die Fusion sich ihrer Verantwortung stellt und klare, unmissverständliche Grenzen zieht, um Antisemitismus in jeglicher Form zu bekämpfen, anstatt ihn zu relativieren oder gar zu fördern. Letztlich bleibt die Frage, wie lange kulturelle Institutionen und Festivals wie die Fusion noch als neutrale Orte betrachtet werden können, wenn sie es zulassen, dass antisemitische Narrative und Positionen unwidersprochen Raum finden. Wir, eine Gruppe von Betroffenen des rechten, antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags von Yom Kippur 5780 bzw. am 9.10.2019, zu der auch Israelis gehören, sowie auch unsere Unterstützenden sehen uns gezwungen, unsere Teilnahme am Fusion Festival wie auch unseren geplanten Workshop abzusagen. Die jüngsten Aussagen und der Umgang des Festivals mit antisemitischen Narrativen haben unser Vertrauen tief erschüttert. Statt sich klar und unmissverständlich gegen Antisemitismus zu positionieren, haben die Verantwortlichen des Festivals Positionen und Begriffe zugelassen, die antisemitische Topoi bedienen und fördern.
Wir können und wollen kein Teil eines Festivals sein, das solche Positionen relativiert und antisemitischen Ansichten salonfähig macht. Wir haben euch zugehört und sind in die Ferne gerückt. Was aus dem Elend jenes Tages erwachsen war, war einst Solidarität. Gerade als manche von uns das Gefühl hatten, nach 4 langen Jahren, nach dem Anschlag, der sich am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur am 9. Oktober 2019 zugetragen hat, endlich wieder auf die Beine zu kommen, rannten sie auf der Flucht vor Raketen zu einem Schutzraum an Simchat Torah, dem letzten Fest in der Reihe der jüdischen Feiertage, das zufällig auf den 7. Oktober 2023 fiel. Diese Angst vor dem Tod, zufällig zu sterben, an einem jüdischen Feiertag. Zu denken, dass diese Angst vor dem Tod überwunden wäre. Während es eine Angst für manche von uns ist, wurde sie zur Realität für jene Menschen auf dem Nova-Festival. Jene Menschen, die das Leben feierten, das Gute, welches die Welt zu bieten hat. Und sie wurde auch zur Realität für diejenigen, die sich für eine friedliche Zukunft einsetzten, die von einer friedlichen Koexistenz von PalästinenserInnen und Israelis träumten.
Es ist uns wichtig, dies zu erwähnen, weil wir sehen, dass grundloser Hass wieder auf dem Vormarsch ist. Die Berichte von FreundInnen, die bespuckt, körperlich angegriffen und angeschrien wurden, weil sie Hebräisch sprachen oder etwas trugen, das sie als jüdisch und oder israelisch auswies, werden von Tag zu Tag mehr. Dieses Ereignis hat in jedem von uns etwas zerbrochen, aber nicht nur in uns, sondern auch in unseren Familien und FreundInnen, in unseren Communities und in unserer Gesellschaft insgesamt. Auch auf dem diesjährigen Fusion Festival hätte es Raum für diese Geschichten, Gefühle und Erinnerungen geben können. Nathan und Naomi, Überlebende des Anschlags von Yom Kippur 2019, sowie der Soli-Gruppe 9. Oktober. Genau, ihr habt jetzt viel von uns hier oben gehört und wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt miteinander sprecht. Guckt doch mal, wer um euch herum sitzt oder ob ihr Lust habt, mit Leuten zu reden, die ihr noch nicht kennt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr in kleinen Gruppen jetzt die Fragen besprecht, die hier vorne stehen und zu sagen, genau mit dem Statement im Kopf, was ihr gerade gehört habt. Wie geht es euch mit dem, was ihr gehört habt? Wie äußert sich Antisemitismus in der Linken seit dem 7. Oktober und welche Beispiele kennt ihr und was kann die Linke besser machen? Genau, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, tauscht euch doch gerne 10 Minuten bis eine Viertelstunde aus, besprecht die Fragen und dann kommen wir nochmal im Plenum zusammen und gucken, was noch so gesagt, besprochen werden soll. Genau.
wieder anmachen. Hallo. Dankeschön. Ihr habt jetzt noch 3 Minuten und danach gehen wir ins gemeinsame Gespräch.
Willst du weißt, was sagen, gebe ich dir als erstes das Mikro, wenn du dann los willst.
Ja, ich bin jetzt nicht schlau.
Ja, du kannst dir dein Tod in Englisch sagen.
Okay, dann lass uns mal anfangen. Ja? Okay, wir machen weiter. Beendet bitte eure Gespräche in den Kleingruppen und wendet euch wieder uns hier vorne zu. Wir haben gerade noch mal festgestellt, dass wir uns sehr freuen, dass so viele Leute da sind. Und ich glaube, das würden auch die 4, die heute hier nicht sind, so unterschreiben. Und wir wollten auch noch mal sagen, dass das, was wir jetzt gerade vorgelesen haben, dass natürlich ein Wunsch ist, Brücken zu bauen und im Gespräch zu bleiben und zum Beispiel kein Boykottaufruf der Fusion ist. Und jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und wünschen uns, dass wir in einen respektvollen Austausch treten. Ich würde einfach mal so ein bisschen hier vorne fragen und es gibt, glaube ich, noch ein Mikrofon. Können wir das? Ah, super. Kannst du es geben? Caroline geht so ein bisschen durch und dann könnt ihr vielleicht einfach mal die Hand heben und berichten, was ihr diskutiert habt. Und wenn ihr nichts sagen wollt, dann sagt einfach, wir wollen nichts sagen. Willst du hier vorne mal so reingehen?
Möchte jemand hier rein?
Wollt ihr was sagen? Und ihr müsst auch keine Scheu haben, was zu sagen. Vielleicht bricht jemand das Eis. Schön, danke schön.
Hallo, ich würde einfach mal so grob zusammenfassen, was wir so besprochen haben. Also wir waren uns darüber einig, dass wir das erste Statement gut fanden, das im Februar rauskam, und waren alle sehr verwundert und verwirrt darüber, woher das zweite so plötzlich kam und dass da eben so viel überworfen wurde und so viel verändert wurde. Und warum es denn, also dass wir haben die Vermutung aufgestellt, dass es so allen recht gemacht werden sollte, aber das hat eben nicht so wirklich geklappt, denken wir oder ich. Und wir fragen uns, gab es keinen anderen Weg oder gab es keinen Raum, hier auf der Fusion damit anders umzugehen oder diesen Raum zu schaffen. Genau, ja.
Vielen Dank. Was habt ihr sonst noch diskutiert? Wie geht's euch, nachdem ihr das Statement gehört habt?
Hallo, erstmal vielen Dank für diese Gelegenheit, um miteinander zu sprechen und im Dialog zu treten. Also unsere Gedanke war auch genau gleiche, dass wir auf erstes Statement eigentlich sehr gefreut haben damals und gelesen, mit großer Freude gelesen haben. Und bei der zweiten Statement waren wir auch ein bisschen verunsichert und wussten wir nicht jetzt, woher das kommt. Und unser Gedanke war gerade, dass wir uns sehr gefreut hätten, wenn es auch diese Menschen hier wären und gesagt hätten, was die dabei gedacht haben. Und wir haben auch nochmal darüber gesprochen, dass Israel als Stadt und israelische Regierung jetzt heute man auseinander trennen sollte und dass das zwei andere Sachen sind.
Ich würde dem gerne noch was hinzufügen, dass wir es halt schade finden, dass durch so ein, dass durch das zweite Statement eben wieder so Gräben aufgetan wurden, die, finde ich, im ersten Statement total schön überbrückt wurden und wir dadurch jetzt durch über so Basics reden wie grundlegenden Rassismus und Antisemitismus anstatt über Details dieses ganzen Konfliktes oder der aktuellen Situation, dass das irgendwie so ein Zurückwerfen ist, dass es einfach schade ist, dass es so Gräben, finde ich, wieder aufgerissen hat, wo man eigentlich halt über die weiteren Brücken hätte reden können. Ja, dass es schade ist. Also ich fand es irgendwie traurig.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ich gehe noch mal ein bisschen hier rum. Ja. Gebt mir einfach ein Zeichen, wenn ihr was sagen wollt, eure Gedanken mit uns teilen wollt, vielleicht auch Fragen habt.
Hier gibt es noch eine Meldung.
Ja, es ist eine Frage. Und zwar hat sich der Kulturkosmos zur Absage der Überlebenden des Anschlags in Halle geäußert. Wisst ihr das?
Soweit wir wissen, nicht. Wir haben mit dem Content hier die Kommunikation ja gehabt. Die haben das dann entsprechend wahrscheinlich weitergegeben. Doris, du hast mit Sarita den Kontakt gehabt. Weißt du, ob die Sarita, ist da vielleicht können die direkt was dazu sagen.
Genau. Ich wollte aber auch nochmal sagen, danke Content, dass wir hier sein können. Die Kommunikation mit euch war total toll und total wertschätzend und auch sehr verständlich dafür, dass die Leute aus Halle nicht da sind.
Also wir wissen, dass diese Kritik und das Statement, das wir jetzt mitgebracht haben, dass das auch weitergetragen wird an den Kulturkosmos und hoffen, dass es dann da entsprechend Reaktionen geben wird.
Ja, danke. Auch danke, dass wir den Raum hier haben. Ich finde es auch richtig gut, dass wir darüber sprechen, auch über diese Newsletter und dass es diese Verwerfungen gab. Und ich wollte auf das Vorletzte nochmal reagieren, und weil da ja die Aussage war, dass quasi mit dem zweiten Statement wieder so Gräben aufgemacht wurden. Ich glaube, das kann man schon auch anders sehen, und es gab eben auch viele Menschen, denen das nach dem ersten Statement so ging, und es gab ja auch nach dem ersten Statement von Palästina spricht, einen Boykottaufruf. Genau, also das nur als Reaktion, das, glaube ich, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, die unterschiedlichen Statements unterschiedliche Gräben aufmachen.
Dann reagiere ich mal kurz darauf. Ich finde das schon, dass das Gräben aufgerissen hat. Wir haben in unserer Crew das ganz, ich weiß nicht, es ist bestimmt in vielen Crews so, aber bei uns hat es die Crew zum Teil gespalten. Also Leute sind nicht mitgekommen dieses Jahr, was super traurig ist. Deshalb fand ich das sehr real, dieses Gefühl der Spaltung. Und was ich grundsätzlich schade finde, ist, dass ich das Gefühl habe, egal was man in welche Richtung sich positioniert, dass es immer in meiner Wahrnehmung oft die Gegenseite so ausschließt. Also dass es so ein Entweder-Oder sein muss. Das ist was, was mich mega nervt. Ich verstehe nicht, warum wir hier nicht ein Gedenken haben können für die Überlebenden des Supernova-Festivals und gleichzeitig auch einen Raum haben können, wo es diesen Nachschlag gab zum Beispiel. Also dass diese Dinge nicht koexistieren können, gefühlt. Sondern ich auch das Gefühl habe, der linke Konsens ist immer so dieses, auf welcher Seite stehst du, ja, nein, und Dialog, Koexistenz ist nicht das, was ich gefühlt empfunden habe, was die Fusion gefördert hat mit diesem Nachschlag. Dieses, was schon mehrfach gesagt wurde, mehrere Perspektiven zu betrachten.
Ich bin euch erstmal sehr dankbar dafür, dass dieser Raum dafür da ist. Ich komme selber aus Halle und finde es schön zu sehen, dass darüber informiert wird, alleine wie dieser Anschlag vonstatten ging. Also als Mensch, der in dieser Stadt wohnt, der an der Synagoge vorbeiläuft, ich wohne selber neben der jüdischen Gemeinde 200 Meter entfernt. Wir sind mit der Geschichte wahrscheinlich tagtäglich konfrontiert, aber natürlich nicht alle Menschen. Und das ist sehr schön zu sehen, dass das hier so thematisiert wird und Raum hat. Zu dem Thema mit der Fusion. Ich fand es schade, dass die vier Personen sich dadurch nicht mehr willkommen gefühlt haben. Ich mag das auch niemandem absprechen, dass dadurch eventuell Traumata zurückgetriggert werden etc. Ich glaube, mir fällt es sehr schwer nachzuvollziehen oder die Connection dann zu verstehen aus Kritik an israelischem Regierungshandeln hin zu das in eine Ecke zu stellen mit Menschen, die andere Menschen attackieren, weil sie als jüdische Menschen erkennbar sind. Ich denke, dass das absoluter Common Ground in der linken Szene ist und absolut indiskutabel ist, dass ein Mensch mit Kippa nicht sich fürchten sollte, auf die Straße zu gehen, dass ein Israeli sich nicht fürchten sollte, Hebräisch auf deutschen Straßen oder Straßen überall auf der Welt sprechen zu können. Und ich hatte jetzt den Eindruck, aber ich bin auch gerne offen dafür, berichtigt zu werden, dass das Statement der Personen, die jetzt heute nicht erschienen sind, in die Richtung ging, von wegen die Kritik an dem Handeln und an dem Vorgehen israelischer Armee, israelischer Regierung, die, Klammer auf, auch von der israelischen linken Bewegung sehr mitgetragen wird oft, das in eine Ecke rückt oder in eine ähnliche Ecke rückt von Menschen, die eben wirklich jüdische Menschen auf der Straße attackieren, die Davidsterne an Häusern malen, wo sie wissen, da wohnen jüdische Menschen drin, etc.
Ich weiß gerade nicht, wie wir in der Zeit sind. Wir haben noch Zeit. Dankeschön. Gibt es vielleicht noch mal zu dem Statement? Wir haben das jetzt natürlich vorgelesen. Ihr habt das nur einmal gehört. Vielleicht wird es auch noch veröffentlicht werden. Da kann man sicherlich auch noch in bestimmte Feinheiten noch mal stärker reinlesen. Gibt es sonst noch?
Ich würde eigentlich da ganz gerne, darf ich?
Ja. Ja.
Ich würde gerne noch auf das Letzte reagieren, weil ich das, weil ich es wichtig finde, da noch mal sozusagen die Perspektive von Betroffenheit von Antisemitismus deutlich zu machen. Ne? Also sozusagen das, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, du kannst es nicht verstehen, wie diese Connection passiert, sozusagen Kritik an dem israelischen Regierungshandeln und Angriff auf reale Juden und Jüdinnen und dass sie aber, dass das Statement sozusagen das so in eins setzt oder zusammenbringt, ist also. Ja, genau, total. Also sozusagen, das ist, ich würde sagen, soweit ich die Personen, mit denen wir gesprochen haben, aus der Sole-Gruppe kenne, politisch einschätze, teilen die Kritik auch und haben sozusagen eine ganz klare linke Kritik an dem aktuellen Regierungshandeln. Und trotzdem gibt es ja, und das passiert auch durch so Statements und Positionierungen von Palästina spricht und anderen Gruppen, die halt ganz klar antizionistisch sind. Es gibt eine Gleichsetzung von Juden und Jüdinnen und dem Staat Israel, die sozusagen in der Debatte passiert und wodurch eben auch durch eine Kritik, also wodurch diese Gleichsetzung eben und auch provoziert wird und eben von denen Angriffe eine Folge sind. Also das hat ja eine Realität, das wird sozusagen nicht durch die Juden und Jüdinnen in den Diskurs gebracht oder in den politischen Raum gebracht, sondern es gibt ja empirische Zahlen, die zeigen, was seit dem 7. Oktober und seit dem Gaza-Krieg, wie stark die Zahlen antisemitischer Angriffe gestiegen sind und wie sehr das eben, auch wenn es sozusagen um eine Diskussion um Israel geht oder sozusagen eine Kritik an dem Regierungshandeln ist total wichtig und legitim. Und es ist ein krasser, menschenverachtender Krieg, der da gerade geführt wird, auf jeden Fall. Und aber sozusagen, wie kann diese Kritik aussehen, ohne dass es eine Bedrohung ist für jüdische Menschen, ohne dass sie antisemitisch geäußert wird? Und es wird von bestimmten Akteuren halt total forciert. Und das ist total wichtig, das auch als antisemitisch zu benennen.
Es,
Es gab auch noch eine Wortmeldung. Haben wir noch die Zeit? Jetzt gibt es noch mehrere. Es gab eine Wortmeldung noch weiter hinten. Nein, hat sich erledigt. Okay, dann gibt es jetzt eine Wortmeldung noch hier vorne. Und noch mehrere, ja.
Ich wollte nochmal da anschließen, was du gesagt hast. Das ist ja vielleicht wirklich ein Unterschied in der Debatte, dass es linke Positionen gibt, die diese Gleichsetzung betreiben. Und ich würde sagen, jetzt keine linken Positionen, die sagen, alle Muslime sind verantwortlich für das Handeln der Hamas. Das gibt es natürlich als rechte, offen rassistische Anschläge. Und die sind ja auch hochgegangen nach dem 7. Oktober, antimuslimische Übergriffe, auch weltweit. Aber das kenne ich nicht aus einer linken, eigentlich herrschaftskritischen Perspektive. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
Hier ist auch noch eine Wortmeldung, aber es gab vorne auch noch eine, oder?
Ja, ich wollte da kurz anschließen, auch nochmal, also diese Perspektive stark zu machen, dass es für linke jüdische Menschen schwer ist geworden ist, sich in linken Räumen zu bewegen. Und das ist ja nicht erst seit dem 7. Oktober so. Wir haben, da steht Halle und Hanau sind überall und wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass die Halle-Demonstrationen, also die Gedenkdemonstrationen zumindest in Berlin sehr klein geworden sind. Das war am Anfang noch ein bisschen anders, weil da Halle und Hanau gemeinsam von linken Menschen auf der Straße gedacht wurde. Und ein Punkt, den wir auch von den Menschen, die heute nicht hier sind, gehört haben, ist, dass danach in den darauffolgenden Jahren, als die Hanau-Demonstration sehr stark von Migrantifa besetzt wurde und Losungen wie von Hanau bis nach Gaza, Yalla Intifada gerufen wurden, dass diese Menschen hier sich an die Migrantifa gewendet haben und gesagt haben, könnt ihr das bitte lassen, wir wollen Teil des Gedenkens bleiben. Und das wurde verneint. Und das ist aus deren Perspektive natürlich ein Ausschluss aus linken gemeinsamen Gedenken.
Ja.
Hello. Ich finde halt auch nochmal richtig wichtig zu beachten, dass Antisemitismus halt neben nicht einfach nur so aktuelle Gewalt ist, also so dieses so, ich gehe jetzt persönlich auf eine Person zu und kritisiere dafür, sie dafür, dass sie jüdisch ist oder tue ihr Gewalt an, dafür, dass sie jüdisch ist, sondern dass es halt einfach so auch Narrative sind, die halt und so abstraktere Konzepte sind, die halt dann untergehen, wie auch so vereinfachte Kapitalismuskritik zum Teil mit antisemitisch ist, wenn halt so Worte verwenden werden, wie irgendwie der Krake oder sowas. Und das ist halt deswegen einfach ein bisschen, glaube ich, für manche Menschen irgendwie verwirrender sein kann, warum jetzt irgendwie Kritik an einem größeren Konzept gleichzeitig auch halt antisemitisch ist und zu Gewalt führen kann dann.
Vielen Dank. Ja, jetzt glaube ich vorne auch noch eine Wortmeldung.
Ja, erstmal vielen Dank für die Veranstaltung. Und auch vielen Dank für alle hier, die gekommen sind, zu diskutieren. Ich finde das eigentlich ein Zeichen von einer lebendigen Debatte, dass es dieses Mal auf der Fusion auch als Reaktion auf dieses zweite Statement so viele Veranstaltungen gibt zu dem Thema Antisemitismus, die das thematisieren. Ich war gestern auf einer anderen Veranstaltung, wo es um Gedenken und um Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs hier auf dem Fusion-Gelände ging, wo unter anderem darauf auch hingewiesen wurde, dass Teilen der Rollbahnen, auf denen heute gefeiert wurden, eben auch während des Zweiten Weltkriegs von Zwangsarbeiterinnen gebaut wurden. Ich finde es gerade in diesem Kontext, wenn man also quasi sich diese Geschichte der KZ-Systeme und sowas nochmal vor Augen hält, ist es schon besonders krass. Also man weiß halt irgendwie, das ist der Grund, warum es diesen Staat Israel irgendwie gibt, als irgendwie Fluchtort vor genau solchen genozidalen Angriffen, wie sie eben auch der Angriff vom 7. Oktober war. Und dann finde ich es schon sehr krass, wenn das der Kulturkosmos Festhalten an dem Existenzrecht Israels als eine deutsche Befindlichkeit bezeichnet. Das ist einfach maximal beleidigend.
Okay.
Okay, vielen herzlichen Dank für eure Beiträge bisher. Mit Blick auf die Zeit würden wir jetzt euren Blick nochmal auf die Bühne zurücklenken. Wir wollen noch kurz über Solidaritäten sprechen. Wir wollen noch kurz etwas sagen zu den konkreten Plänen, die es gibt für das Gedenken in Halle, München und anderswo. Und freuen uns aber, dass ihr euch so sehr beteiligt habt bisher und bieten natürlich auch diesen Raum nach dem Workshop noch an, um das Content herum und laden euch dazu ein, weiter zu diskutieren.
Solidarisch mit.
Okay.
Wir brauchen mal Technik-Support, bitte. Nee, läuft. Muss von ganz Anfang. Okay, super. Bin ich zu hören? Gut. Genau, wir wollen jetzt, wir wollen solidarisch rausgehen, haben wir uns überlegt. Und wir machen das mit einem Format einer politischen Kochshow, die Naomi Henkel-Gümpel, die heute nicht hier ist, zusammen mit Nefros Duman von der Initiative 12. Februar in Hanau ins Leben gerufen hat. Und in der ersten Folge kochen und sprechen sie gemeinsam mit Angehörigen anderer rechter Terroranschläge. Und zwar sind das zum einen Gamze Kubaschik und zum anderen Sibel Leyla. Gamze Kubaschik ist die Tochter von Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 in Dortmund vom NSU ermordet wurde. Und Sibel Leyla ist die Mutter von Can Leyla, der am 22. Juli 2016 gemeinsam mit 8 weiteren Jugendlichen beim rassistischen Anschlag auf das Münchner OEZ ermordet wurde. Und wir schauen jetzt gemeinsam nur die ersten paar Minuten und laden euch natürlich ein, dann den Rest selber bei YouTube anzugucken.
Genau, hier wurde richtigerweise nochmal gesagt, es ist der 19. Februar, nicht der 12. Versprecher.
Seit vielen Jahren, wo wir uns treffen, solidarisch miteinander sind, uns gegenseitig zuhören und uns auch in unseren Kämpfen gegenseitig unterstützen.
Da war die Täter, es ist viel, viel wichtiger gewesen in den Medien, anstatt die Ermordeten.
Heute kann ich sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass wir so weit sind.
Hi, ich bin Naomi Henkel-Gümbel.
Hallo, ich bin die Sibel Leyla aus München.
Hallo, ich bin die Gamze Kubaschik aus Dortmund.
Ich bin Nefros Duman. Warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil wir nicht nur zusammen kochen wollen, nein, wir wollen auch heute über Gesellschaft reden. Die Idee für dieses Projekt kam nach dem 7. Oktober. Der 7. Oktober hat die Welt umgestürzt und auch für sehr viel Spannung gesorgt innerhalb unserer Initiativen. Und wir sind hier, weil wir ein Zeichen setzen wollen und zeigen wollen, dass wir solidarisch miteinander sind und dem keinen Platz geben wollen, dass Antisemitismus und die verschiedenen Formen der Rassismen gegeneinander ausgespielt werden.
Ja, wir haben uns heute mit Freundinnen aus verschiedenen Städten getroffen. Wir kennen uns seit vielen Jahren schon. Seit vielen Jahren, wo wir uns treffen, solidarisch miteinander sind, uns gegenseitig zuhören und uns auch in unseren Kämpfen gegenseitig unterstützen.
Den Rest könnt ihr, wie gesagt, selber schauen. Das genau lohnt sich auf jeden Fall. Und wir wollten euch quasi mit diesem auch sehr positiven Ausblick auch aus dieser Veranstaltung entlassen. Aber ihr seid noch nicht ganz entlassen. Wir machen jetzt ganz zum Schluss noch mal ein bisschen klassische Mobi. Und zwar, ich sag ganz kurz. Und dann genau. Am 9. Oktober dieses Jahr, 5 Jahre Anschlag in Halle. Es wird ein Gedenken in Halle selbst geben. Wann, wie, wo genau das stattfindet, ist noch nicht völlig klar. Wahrscheinlich wie im vergangenen Jahr auch in der Synagoge, am Marktplatz und auch im Kiezdöner. Wir würden euch bitten, einfach euch selbst bei T-Kiez-Raum, bei Instagram zu informieren und natürlich dafür plädieren, nach Halle zu fahren. Wir wissen aber auch, dass nicht alle Menschen nach Halle fahren. Deswegen werden wir als Initiative, wurde am Anfang schon gesagt, auch ein Gedenken am 9. Oktober um 19 Uhr auf dem Oranienplatz organisieren. Ihr könnt uns gerne auf Insta Initiative Anra folgen. Da werdet ihr alle aktuellen Informationen dazu finden. Wir haben außerdem gemeinsam überlegt mit den Vieren, dass wir die Veranstaltung, die jetzt hier nicht stattgefunden hat, in Berlin nochmal nachholen. Wir wissen noch nicht genau, an welchem Ort, aber wahrscheinlich wird das Ende August, Anfang September sein, auch nochmal mit dem Wunsch, gemeinsam über Solidaritäten zu sprechen und natürlich nach Halle zu mobilisieren. Und jetzt gebe ich ab an David, der was zum Gedenken zum Anschlag am OEZ München sagen wird. Schön, dass du da bist, David.
Okay. Hi alle zusammen, ich bin David. Ich bin Teil der Initiative Berlin erinnert München OEZ. Und die gibt es seit Anfang März diesen Jahres. Und genau, ich möchte die nächsten paar Minuten nutzen, um ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen für einen der tödlichsten und viel zu wenig beachteten und darin total unerwähnten rechtsterroristischen Anschläge Nachkriegsdeutschlands und das vor weniger als 10 Jahren. Am 22.07.2016 erschoss der Täter 9 Menschen am und im Olympiazentrum in München aus rechtsextremen und rassistischen Motiven. 5 der Opfer waren unter 18, 3 Opfer waren Anfang 20 und ein Opfer Mitte 40. Genau, also sehr jung und alle hatten eigene Migrationsgeschichte oder Migrationserfahrung. In diesem Sinne, say their names, und zwar immer wieder gerade dann, wenn die Namen der Ermordeten so wenig gekannt werden. Amela, Jan, Dijamant, Giuliano, Hüseyin, Roberto, Sabine, Selçuk und Zefta. Genau, die Namen dieser 9 Opfer dürfen nicht vergessen werden. Und ja, wir kämpfen auch für sie weiter. Einen antirassistischen Kampf für eine weniger rassistische Zukunft, die diese Menschen nicht mehr erleben werden. Genau, und dieser rassistische Anschlag wurde erst 3 Jahre, nachdem er stattfand, überhaupt als solcher anerkannt. Davor galt er als Amoklauf. Und die Gründe dafür, warum er als Amoklauf galt, also genau, das sind ganz viele, die jetzt hier aufzufächern, führt zu weit, aber auf der letzten PowerPoint-Folie sind ganz viele Quellen und unter anderem sind da auch welche dabei, die sich damit beschäftigen, warum das so gekommen ist. Genau, was darin, glaube ich, ganz zentral ist, ist zu sagen, darin geht es um strukturellen Rassismus und behördliche Ignoranz. Ich finde behördliche Ignoranz auch den schöneren Begriff als den des behördlichen Versagens, weil Versagen klingt für mich ein bisschen wie versucht und leider gescheitert und Ignoranz deutet vielmehr auf ein Machtverhältnis hin. Und darin, genau, ist ganz wesentlich, dass erst durch den Kampf und die Skandalisierung der Initiative München OEZ, also nicht meine, sondern die große INI in München, genau, in welcher sich Angehörige, Überlebende und UnterstützerInnen gemeinsam organisieren, das Tatmotiv als rechtsextrem und rassistisch anerkannt wurde. Und darin zeigt sich mal wieder, kämpfen lohnt sich und man muss die Dinge selber machen. Und genau, die Initiative macht seit Jahren unglaublich wichtige Arbeit und unter anderem dieses Jahr am 20.07. Eine Veranstaltung mit Lesungen, einer Podiumsdiskussion und Konzerten und am 22. Eine Gedenkveranstaltung. Wenn ihr könnt, fahrt dahin. Ich weiß, von hier aus ist es sehr weit, aber alle dort freuen sich über jedes Gesicht. Es waren nicht besonders viele Leute in manchen der letzten Jahre und das zieht ja auch einfach Kraft. Und wenn ihr selbst nicht fahren könnt, dann sagt vielleicht Menschen Bescheid, die ihr kennt, die in Süddeutschland leben. Genau, es wird sich sehr gefreut. Und erinnern heißt sich verbünden Das ist eine der zentralen Slogans, die Initiative nutzt. Und dieses sich zu verbünden, genau darüber habe ich irgendwie lange nachgedacht, weil zum Beispiel die Initiative in Hanau nutzt Slogans oder Forderungen wie Erinnern, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Und in diesem Zentralsetzen von Verbünden wird eigentlich deutlich, dass sie noch an einem ganz anderen Punkt sind, nämlich überhaupt angewiesen sind auf Solidarität, um auf dieser Grundlage Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen überhaupt erkämpfen zu können. Und ich habe vor ein paar Wochen mit einer Person aus der INI gesprochen und sie genau dazu gefragt. Und die Person meinte, naja, wir haben eigentlich ganz viele Forderungen, manche Forderungen sind auch artikuliert und Kampffelder, aber eigentlich beschäftigen wir uns die ganze Zeit überhaupt damit, uns Räume zu erkämpfen. Wir beschäftigen uns damit, nicht vergessen zu werden und gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass es sich eben nicht um einen Amoklauf gehandelt hat, sondern um einen rassistischen Anschlag. Und die Arbeit, die darin sozusagen eigentlich gemacht werden will, findet deswegen ganz oft gar nicht statt. Und ich fand es sehr krass, die Person hat mir erzählt, dass sie Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht haben an Schulen im Einzugsbereich um dieses Olympiazentrum mit Jugendlichen, bei denen sie gefragt haben, wisst ihr, was da passiert ist? Und die meisten wussten es nicht. Und viele von denen, die es wussten, dachten, dass es um einen Amoklauf geht. Dieser Anschlag wird gesamtgesellschaftlich, aber eben auch in der Linken oder beispielsweise auch von Jugendlichen in München vergessen. Und wenn Dinge vergessen werden, dann verhindert die Sichtbarkeit. Und wenn es keine Sichtbarkeit gibt, dann gibt es keine Solidarität. Und dazu hat Hassan Leyla, das ist der Vater des ermordeten Can, 2023 gesagt, denkt an uns und denkt daran, dass der 22. Juli wiederkommen wird, unterstützt uns, damit wir zusammen eine Stimme sein können, damit wir PolitikerInnen und verantwortliche Personen zum Handeln bewegen, um solche Taten frühzeitig zu verhindern. Und wenn es zu spät ist, dann bleibt bei der Tatsache und benennt es als rechten Terror. Beschäftigt euch mit Rassismus, klärt auf, wir brauchen jede Unterstützung, wir können alleine kämpfen oder zusammen kämpfen. Und dieses Zusammenkämpfen, dem haben wir uns in dieser Initiative, die wir jetzt gegründet haben, versucht anzunehmen. Ja, und darin diesen Slogan erinnern, heißt sich verbünden, ja, sozusagen mit Praxis zu gestalten. Und haben gesagt, okay, dann machen wir auch ein Gedenken in Berlin, das ist die Hauptstadt. Es gab erst zweimal überhaupt ein Gedenken, bei dem nur sehr wenig Leute waren. In den letzten beiden Jahren gab es keins. Wir haben mit verschiedenen antirassistischen Organisationen in Berlin gequatscht und gefragt, ob sie was vorbereiten. Und die meisten meinten, sie haben keine Kapazitäten, sie kämpfen gerade andere Sachen. Und diese politische Praxis entsteht, also genau darin entsteht ja das Verbünden. Und darin sind wir eben immer verbundener mit der INI in München, die sich riesig gefreut hat, dass wir was auf die Beine stellen. Wir werden auch die ganze Gedenkveranstaltung aufnehmen und sowas wie so ein Aftermovie machen. Klingt ein bisschen komisch für eine Gedenkveranstaltung, aber damit die Überlebenden, die Angehörigen auch sehen, was wir da gemacht haben. Und das hat den großen Mut gemacht und das ist ja schon die halbe Miete sozusagen. Und darin verbünden wir uns mit euch zum Beispiel. Darin verbünden wir uns mit den Personen, die bei uns auf der Gedenkveranstaltung Beiträge machen, also zum Beispiel die INI-Halle oder die Burak Bektaş-Initiative. Ebo wird ein Konzert spielen und darin verbünden wir uns auch mit Personen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, wie zum Beispiel dem Onkel von Selçuk, der in Berlin lebt und auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wie schön, dass ihr was macht, wie schön, dass ihr Sichtbarkeit herstellt. Ich möchte mich mit euch treffen. Lass uns darüber reden, was passiert ist. Wir gehen zusammen zu einer Veranstaltung am 1.7., wo auch Angehörige aus München da sein werden. Und vielleicht hält er auch einen Redebeitrag bei unserem Gedenken. Genau, und das sind natürlich voll die mutmachenden Momente. Und ja, das Verbinden lohnt sich, das Kämpfen lohnt sich auch für den Schmerz der Hinterbliebenen, der natürlich eh riesig ist. Aber der auch riesig ist, weil München so viel vergessen wird und gerade vielleicht ja, NSU, Halle, Hanau vielen ein Begriff ist und natürlich braucht auch das viel mehr Aufmerksamkeit, aber München da drin nicht vorkommt oder oft nicht vorkommt und das ist natürlich für die Menschen ganz, ganz schmerzhaft. Und ja, das ist sozusagen auch ein kleiner Versuch zu einer ja, weniger rassistischen Welt und dafür müssen wir halt alle auch bereit sein, was zu tun, anders funktioniert es nicht. In diesem Sinne kommt zu unserer Gedenkveranstaltung am 22.07. auf dem Oranienplatz in Berlin. Fahrt nach München, wenn ihr könnt. Folgt uns bei Insta und der Inni München auch. Ihr könnt gerne die Folie abfotografieren. Und nehmt euch Sticker mit, die habe ich hier neben die von euch aus linke Box gelegt. Vielleicht stickert ihr ein bisschen auf der Fusion oder bei euch, wo auch immer ihr wohnt. Und in den Tagen vor dem 22. brauchen wir auch Unterstützung und an dem 22. Ihr könnt uns gerne schreiben, die Kontakte stehen auf der PowerPoint und wir sind auch eine offene Gruppe, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann könnt ihr das gerne tun. Und genau, da steht ihr auch in eurer Stadt und auf der Seite der Initiative in München gibt es ganz viel Material, was man ausdrucken kann, wo auch immer ihr wohnt, klebt es irgendwo hin, schafft Sichtbarkeit. Die Inni in München, die Personen, die dort wirklich wahnsinnig gute Arbeit machen, freuen sich über jede Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, danke euch.
Ah, genau, und vielen Dank dir, David.
Genau, und ich bin hier auch noch ein bisschen und sitze hier rum und so, wenn jemand mit mir über was quatschen will oder ja, wie auch immer, dann könnt ihr mich einfach ansprechen. Jetzt bin ich fertig.
Vielen Dank, David, dass du zu uns gekommen bist und das vorgestellt hast. Wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich hier wart, dass ihr so toll mitgemacht habt und über diese sehr schwierigen Themen diskutiert habt. Wir haben hier jetzt nochmal eine Folie mit Texten, die wir sinnvoll finden zu diesen Themen, über die wir gesprochen haben. Manche der Texte oder auch Videos haben wir auch angesprochen. Wir lassen das einfach hier nochmal so stehen. Auch wir sitzen noch hier und sind erreichbar für Fragen, für Feedback. Und wer noch nicht genug hat, über diese Themen zu sprechen, über Antisemitismus, über Israel-Palästina, noch der Hinweis zum einen auf zwei Veranstaltungen, die es heute gibt auf der Fusion um 17 Uhr. Im Workshop-Hangar gibt es die Veranstaltung Linke Verwirrung über Antisemitismus, Islamismus und rechte Weltbilder auf der Suche nach queer-feministischen Perspektiven. Und um 19.30 Uhr gibt es im Harbor einen Workshop, der heißt Über Israel und Palästina sprechen und versteht sich auch als offener Diskussionsraum. Und in der Oase gibt es einen Infostand zu Antisemitismus von der KIS und den Artists Against Antisemitism. Und auch dort wurde uns gesagt, freut man sich, wenn ihr vorbeikommt, diskutiert, euch Informationen abholt. Ja, in diesem Sinne einen sehr schönen Nachmittag und vielen Dank nochmal.